Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick.
Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Serie der Zoroastrismus, Folge 14.
Letzte Folge hatten wir uns mit dem Zoroastrismus in Armenien und Iberien beschäftigt. Dabei hatten wir besonders darauf hingewiesen, dass Religionen in der Regel unterschiedliche regionale Spezifizierungen aufweisen. Und deshalb muss man aufpassen, dass man nicht willkürlich eine bestimmte Form der Religion zur Religion an sich erklärt. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich damit alle gottlosen Heresien da draußen rechtfertigen möchte. Aber jetzt mal im Ernst, natürlich gibt es Ausformungen von Religionen, die sich so weit vom Kern entfernt haben, dass man sie als eigenständige Religion ansehen muss. Das hatten wir ja beim Manichäismus gesehen. Der hatte ja viele Elemente aus dem Zoroastrismus und dem Christentum aufgenommen, was dann dazu geführt hatte, dass sowohl Christen als auch Zoroastrier ihn als Häresie ihre eigenen Religionen gesehen haben. Während heute Forscher ihn eindeutig als eigene Religion mit eigenen Schriften ansehen würden. Ja, das heißt, die Grenzen können fließend sein, besonders bei synkretistischen Religionen. Also so viel zur Wiederholung der letzten Folge. Und diese Konzepte, die wir besprochen haben, sind auch heute noch wichtig.
Vielleicht kannst du uns noch mit dran erinnern, was eine synkretistische Religion ist.
Synkretismus bedeutet, dass man sich aus verschiedenen Ecken was zusammenklaubt. Also eine synkretistische Religion ist eine Religion, die aus anderen Religionen Elemente aufnimmt. Und sowas passiert relativ schnell, wenn eine Religion in einen neuen Kulturraum eindringt. Also zum Beispiel in Lateinamerika hatte man, das ist so ein klassisches Beispiel, dort haben dann die Katholiken missioniert und einige lokale Elemente wurden dann in den dortigen Katholizismus dann so einkorporiert. Und also das bezeichnet man als Synkretismus, also praktisch sich Sachen zusammennehmen. Also Syn als Vorsilbe heißt immer so zusammen. Der Symphonie ist auch dann der Zusammenklang sozusagen. Also hier hat man das Wort auch. Okay. Heute beschäftigen wir uns mit dem Zoroastrismus in Zentralasien. Und hier werden wir nochmal ein anderes Gesicht des Zoroastrismus sehen. Bevor wir aber inhaltlich einsteigen, müssen wir noch ein paar Worte zur Quellenlage verlieren. Die wenigen vorislamischen Quellen zum Zoroastrismus in der Region sind stark verstreut. Hinzu kommt, dass die meisten zoroastrischen Quellen vor Ort nicht zeitgenössisch sind, sondern später entstanden sind. Aber immerhin sind auch einige jungavestische Texte in Zentralasien entstanden, auch wenn die entsprechenden Texte das selten explizit sagen. Also nochmal kurz zur Erinnerung, zu jungavestisch, es gibt ja verschiedene Textschichten im Avesta und nicht alle Texte sind gleich alt. Man unterscheidet da schon ältere Texte, den älteren Avesta von den jüngeren Avesta. Die Quellen in Zentralasien sind in baktrischer, sogdischer und chotanesischer Sprache verfasst. Aber nur die überlieferten sogdischen Texte enthalten auch zoroastrische Literatur, also die Literatur, die von Zoroastrien selbst stammt. Ansonsten gibt es in sogdischer Sprache auch säkulare Texte natürlich, oder religiöse Texte aus anderen Religionen, wie jetzt Manichäer, Christen oder Buddhisten, die dann nach China ausgewandert sind. In baktrischer Sprache haben wir neben Inschriften nur die Quellen des Archivs des Rob-Königreichs. Wir sprechen hier vom 4. bis 8. Jahrhundert. Und diese Archive enthalten dann wichtige Materialien über die Götter, die in der Region angebetet wurden. Das ist natürlich auch für uns sehr relevant. Die chotanesische Literatur ist hingegen fast nur buddhistisch, aber wir wissen aus chinesischen Quellen, also von nicht-zoroastrischen Quellen, dass es in Chotan auch Zoroastrier gab. Und ab dem 7. und 8. Jahrhundert gibt es dann auch chinesische Quellen zu den Zoroastriern. Und natürlich gibt es auch arabische Quellen, die sich mit den Zoroastriern in Zentralasien beschäftigen. Und diese arabischen Quellen merken dabei schon an, dass die Zoroastrier dort anders sind als im Iran. Dort wird dann auch von Götzentempeln zusammen mit Feuertempeln gesprochen. Nochmal zur Erinnerung, die Zoroastrier wurden von den Muslimen eigentlich nicht mit den Heiden gleichgesetzt, sondern galten im weitesten Sinne auch als Religion des Buches. Wobei man die nochmal unterschieden hat für den Christen und den Juden, die nochmal ein bisschen anderen Status hatten. In Zentralasien beschreiben sie dann aber eben Götzentempel, also das ist ja heidnisch, zusammen mit Feuertempeln. Und da sieht man, okay, hier scheinen die Dinge also ein bisschen komplizierter zu sein.
Also Götzentempel zusätzlich zu den Feuertempeln oder werden die Feuertempel als Götzentempel bezeichnet?
Das scheint irgendwie zu verschwimmen. Also dass sie auch irgendwie auch nebeneinander sind und wir werden auch, glaube ich, gleich verstehen, wie es zu dieser Vermengung kam. Also man hat zwar irgendwie unterschieden, aber man hat sie schon gleichzeitig beschrieben, dass es halt beides irgendwie gab in der Region. Und es kam halt daher, dass eben der Zoroastrismus starke Elemente aufgenommen hat, verschiedene Art und Weise, aus anderen Kulten. Und das war dann wahrscheinlich für die irgendwie verwirrend, weil die kannten das Zoroastrische, aber die Tempel sind für die irgendwie doch heidnisch und dann hat man das in den Quellen irgendwie so beides vermengt. Mhm. Neben diesen schriftlichen Quellen gibt es natürlich auch numismatische Quellen. Na, das hat man auch schon in der Perser-Serie gesehen, wie wichtig Münzen sind. Gerade wenn es um politische Ideologie und Programmatik geht oder natürlich Religion. Ja, man denkt an die Feueraltare, die bei sassanidischen Münzen immer drauf sind. Und interessanterweise gibt es auch viele archäologische Quellen in Zentralasien. Und zwar mehr als im Iran. Und das liegt daran, dass die Franzosen schon in den 20er Jahren in Afghanistan aktiv waren und in den zentralasiatischen Republiken waren es die Sowjets, die viel gegraben haben. Ja, das hat ja damals noch zur Sowjetunion gehört. Und nach der Unabhängigkeit der Republiken haben die dann mit den archäologischen Aktivitäten weitergemacht, wenn auch in geringerem Ausmaß. Auch gab es in Zentralasien mehr Ziegelsteinarchitektur, die sich anscheinend auch besser erhalten hat als die im Iran üblichere Steinarchitektur. Und auch Malereien haben sich in Zentralasien besser erhalten und die religiöse Ikonografie ist dort auch viel reichhaltiger und kreativer als im Iran. Ja, das werden wir gleich noch sehen. Also so viel zu den Quellen.
Du hast doch mal erwähnt, dass die Sowjets ein Interesse an der Forschung in dem Gebiet hatten, weil es ein Prediger oder einen religiösen Lehrer gegeben hat, der gemeinschaftliches Eigentum gepredigt hat.
Genau, also es war dann beim Mazdakismus war es ja so, weil der eben die Vergemeinschaftung von Land und von Frauen angeblich gepredigt hat, war der in der marxistischen Forschung sehr daran interessiert. Also die ganzen großen europäischen Länder haben durchaus viel Interesse an der Geschichte. Auch im 19. Jahrhundert ist es auch sehr stark aufgekommen, auch in der französischen und in der britischen Forschung, das Interesse an der ganzen östlichen Region, Zentralasien, weil die natürlich dann selbst dort waren. Und die Russen und Sowjets haben sich auch dafür auch interessiert. Und die hatten das ja auch, also in Zentralasien waren die auch selbst da. Und dann gräbt man. Schauen wir uns jetzt den Kalender an. In baktrischen Archiven haben wir Dokumente, die immerhin bis in die Zeit der Eroberung durch Alexander zurückreichen. Also wir reden ja von über 2300 Jahren. Und die belegen, dass es zu dieser Zeit bereits zoroastrische Namen im Kalender gab. Das betraf auch die Namen für die Tage. Wahrscheinlich gehen die entsprechenden Reformen auf Xerxes I. zurück und der regierte von 486 bis 465 vor Christus. Das heißt, die zoroastrische Religion war in Zentralasien schon sehr lange etabliert und bedenkt man den vermuteten Ursprungsort oder eben den Ursprung einiger jungavestischer Texte, die wir ja erwähnt hatten, ist das auch nicht verwunderlich. Im hellenistischen Baktrien und bei den Kuschern dominierte hingegen der babylonische Kalender und später dann seine seleukidische Variante. Baktrien war ja eins der Nachfolgereiche, die nach dem Zusammenbruch des Alexanderreiches entstanden waren. Also Baktrien befand sich dabei in etwa beim heutigen Afghanistan. Das Reich der Kuschan wiederum etablierte sich dann in der Region einige Jahrhunderte später und wurde dann von den Sassaniden erobert und dann von einer sassanidischen Seitenlinie beherrscht. Zu den Kuschern haben wir auch eine Bonusfolge gemacht, die es bei Patreon zu hören gibt. Wobei wir diese Folge auch bald auf YouTube zur freien Verfügung hochladen werden, denn damit die Wartezeit zwischen den einzelnen Serien nicht zu lange wird, haben wir ja angefangen, alte Bonusfolgen zur Überbrückung dort hochzuladen. Das heißt, im übernächsten Monat wahrscheinlich oder so. Also im Sommer auf alle Fälle wird es hochgeladen werden. Auch als später unter sassanidischem Einfluss der zoroastrische Kalender eingeführt wurde, hielten sich aber trotzdem noch einige babylonische Monatsnamen. Zum Beispiel Nisan, der dritte Monat, in dem auch die Tag-Nacht-Gleiche fiel. Also sehr wichtig. Und auch einige hellenistische Namen hielten sich noch. Der elfte Monat zum Beispiel hieß auf Baktrisch Dematrigan oder Soktisch Djimatich. Und hinter diesem Namen verbarg sich Demeter, was man bei Baktrisch, glaube ich, noch ein bisschen mehr hört. Und Demeter war natürlich eine griechische Göttin. Ja, und der Name kam dann wahrscheinlich über in der hellenistischen Zeit in den Kalender. Als dann im 5. Jahrhundert nach Christus der sassanidische Einfluss größer wurde, gab es eine Kalenderreform. Und dabei erhielten dann alle Tage Namen zoroastrischer Götter. Und interessanterweise wurden diese Götternamen aus dem Avesta entlehnt. Ja, das heißt, man benutzte nicht die baktrischen Sprachversionen der avestischen Götternamen, die gab es natürlich auch, sondern man benutzte die avestische Sprachversion. Also man benutzte die ursprünglichere Version. Vielleicht hängt das eben damit zusammen, dass es sich bei der Kalenderreform eben nicht um eine lokale Reform gehandelt hat, die dort selbst entstanden war, sondern dass sie von außen hereinkam. Und man bedenke auch, dass mit der Verschriftlichung des Avesta, das war ja relativ spät erst geschehen, der Text vielleicht auch eine stärkere kulturelle Strahlkraft bekommen hatte. Das gibt's ja auch im Christentum. Man hat natürlich die Heiligen Schriften, dann die Väterliteratur und dann gab's später wieder Rückbesinnungsbewegungen, dass man gesagt hat, okay, wir gucken jetzt wieder nur auf die Schrift selbst und ignorieren jetzt die Kirchenväter. Das gab's immer mal wieder. Das heißt, man hat diesen Urtext und der Urtext entwickelt sich eine Tradition, aber es gibt dann immer wieder diese Rückbesinnungen. Und vielleicht ist es hier ein bisschen ähnlich, dass man jetzt nicht die Götternamen benutzt, die wir jetzt haben, sondern die ursprünglich sind. Mhm. Okay. Werfen wir jetzt einen Blick auf den Pantheon der Kuschan. In Zentralasien wurden zoroastrische Götter zwar schon eine Weile namentlich erwähnt, aber für ihre Kulte haben wir erst ab dem 2. Jahrhundert vor Christus Belege. Beim letzten griechischen König Baktriens im Jahre 145 vor Christus ist eine Münze überliefert, die Zeus mit einer Strahlenkrone zeigt. Einige Forscher haben dann angenommen, dass es sich hier um eine Assimilation des Zeus mit Mithra gehandelt hat. Also praktisch zumindest ikonografisch, weil man dann diese Strahlenkrone da hat. Und in Aichanum gab es zudem einen Tempel in irano-babylonischen Typus, in dem eine Zeus-Statue existierte, die möglicherweise als Zeus-Mithra angebetet wurde. Gleichzeitig ist aber aus einem älteren aramäischen Dokument aus achämenidischer Zeit belegt, dass es sich bei diesem Tempel um einen Baal-Tempel gehandelt hatte. Also er war dem Baal zugeordnet. Inwieweit jetzt der Tempel einfach umgewidmet wurde oder der Kult einfach nur mit der Zeit hellenisiert wurde und auch zoroastrische Elemente aufgenommen hat, ist aber nicht ganz klar. Es scheint womöglich einen Synkretismus gegeben zu haben, das haben wir erklärt, wo dann verschiedene Götter auch miteinander identifiziert wurden. Also Baal, dann mit Zeus und mit Mithra, beziehungsweise anscheinend auch mit Ahura Mazda. Und auf den Münzen in kuschitischer Zeit stand oft auch Ormazd, also die mittelpersische Version von Ahura Mazda, und dazu gab es aber ein Bild von Zeus.
Was gibt es jetzt da für Theorien, wie das vor sich gegangen ist? Waren die Griechen so einflussreich oder Eine Vorbildkultur oder?
Also die Oberschicht in diesen ganzen Nachfolgereichen war ja griechisch. Je nach Region haben sie sich natürlich ein bisschen so integriert, aber trotzdem die Spitze war ja immer griechisch und die haben natürlich ihre Kultur mitgebracht und auch ihre, es gab ja auch dann Städtegründungen. Das heißt, du hast dann wirklich hellenistische Götter und man muss ja bedenken, die waren ja schon ein paar Jahrhunderte da. Wie man hier gesagt, der letzte König Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christus. Das heißt, es wurde vor 150 Jahren erobert. Das heißt, 150 Jahre lang hast du dort Griechen gehabt und dadurch einen starken griechischen Einfluss. Und so, und das entwickelt dann sozusagen eine dominante Kultur oder zumindest eine Prestigekultur, sagen wir es mal so, weil es die Oberschicht ist. Und das hat dann diese Strahlkraft. Und ich glaube, so entwickelt sich das dann organisch, dass man dann Elemente übernimmt. Und wenn man jetzt ähnliche Götter hat, die bestimmte Dinge repräsentieren, dann kommt es zu diesen Identifikationsprozessen. Die erste nicht-griechische Gottheit, die in der Region auf einer Münze abgebildet war, zeigte die babylonische Göttin Nannaya. Die Münze stammte aus dem westbaktrischen Königreich unter der Saka-Dynastie. Also auch interessant, auch hier eine semitische Göttin. Also da sieht man auch diese enorme Strahlkraft, die es gab. Also weil, wenn sie guckt, so Irak, Afghanistan, das sind jetzt auch nicht so wahnsinnig. Klar, sie waren verbunden und auch lange im Achämenidenreich, aber trotzdem eine Entfernung. Nannaya erscheint auch in einer Inschrift des Tempels in Rabatak zusammen mit anderen Göttern. Und der kuschitische König Kanishka, der erste, der von 127 bis 153 nach Christus regierte, bekam eben von diesen Göttern seine Krone. Klassiker, ja? Also die Götter wollen, dass du der Herrscher bist. Und diese anderen Götter neben Nannaya stammten aber aus dem zoroastrischen Pantheon. Ja, und darunter auch Ahura Mazda und Mithra. Unter Kanishkas Nachfolgern wurden dann auch zoroastrische Götter auf Goldmünzen abgebildet. Und die Ikonografie orientierte sich aber meistens an griechische Götter. Aber zudem, wenn auch seltener, kam es auch zur Assimilation indischer Götter. Also auch hier gibt es eine kulturelle Verbindung. Und es gab auch Bilder, auf denen zoroastrische, hellenistische und indische Ikonografie verschmolzen wurde. Unter Huvishka, dem direkten Nachfolger von Kunishka, gibt es dann auch seltene Münzen mit iranischen Göttern, die nicht aus dem avestischen Pantheon waren. Okay. Das waren dann Wachsch oder Wachscho, der Gott des Oxusflusses. Ja, man sieht, sehr regional natürlich. Oder auch Yamsch oder Yamsho, wobei der Name auf Yamashawa zurückgeht. Das war dann Yima, der König. Oder auch Yamashaita, Yima, der Strahlende. Und höchstwahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber ihr wisst es ja. Und dieser Yima wurde interessanterweise als gepanzerter König dargestellt mit einem Falken. Und das kam wahrscheinlich nicht von irgendwoher, denn auch im Avesta gab es die Geschichte, wo das Chvarna vom Yima in Gestalt eines Falken entkam. Also wir sehen hier, die Ikonografie ist dann doch wieder ein bisschen so avestisch wahrscheinlich. Und schließlich hatte dann Kanishka auf einigen seiner Münzen auch den Buddha dargestellt. Ja, und Huvishka hat auch einige indische Götter mit einbezogen. Wobei diese interessanterweise, also die indischen Götter, immer mit Krieg assoziiert waren. Aber auch Götter wie Herakles und Serapis sind auf Münzen zu finden. Ja, Serapis, eigentlich so eine hellenistische Gottheit aus Ägypten. Also man sieht, wie weit die kulturellen Kontakte gingen. Und wir sehen hier eben ein multiethnisches, multikulturelles Reich, wo es sehr viele verschiedene religiöse Einflüsse gab. Insgesamt dominierte aber der zoroastrische Pantheon. Und im 6. Jahrhundert erlangte dann ein Gott namens Djun in Südbaktrien und in Sabulistan Bedeutung. Der Name war dabei wahrscheinlich eine Parallelbildung zu Zorwan. Wir hatten ja auch die große Bedeutung des Gottes Zoron angesprochen, der in einigen mythischen Schöpfungsgeschichten eben am Anfang der Schöpfung stand. Und diesem Gott dienten wiederum Priester, also lokal, die den nicht-zoroastrischen Titel Ket trugen, was im Mittelpersischen für Wahrsager und Magier benutzt wurde. Also so viel zum Reich Kushan.
Aber man sieht ja eigentlich ein Beispiel für das, was du vorher erzählt hast, praktisch.
Genau. Da sieht man eben, wie so einen wechselseitigen Prozess der Beeinflussung gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass es natürlich, gerade wenn es um Bilder geht, dass man da natürlich stärker beeinflusst ist. Dass man, das ist ja das, was man sieht. Und dann ist ja heute auch so, dass du Sachen ganz unterschiedlich darstellen kannst. Und die auch inkulturierst. Es gibt auch Mariendarstellungen oder Jesus-Darstellungen in verschiedenen Hautfarben. Und ich habe mal so ein Bild gesehen aus Japan, aus, ich weiß nicht mehr welchem Jahrhundert, mit Maria. Und natürlich war sie eine Japanerin zum Beispiel auf diesem Bild. Also man sieht automatische Anpassungen einfach. Okay, das führt uns jetzt zum sogdischen Pantheon. Baktrien verfiel durch die Hunneninvasion im 5. Jahrhundert. In Sogdien, das direkt daneben lag, konnten die Hunnen aber wiederum als neue Elite integriert werden. In Sogdien war dann der Zoroastrismus übrigens dominanter als in Baktrien, während der Buddhismus wiederum schwächer war. Und hier sind auch zahlreiche Figuren von zoroastrischen Göttern erhalten. Und manchmal weisen aber auch die einen leichten hellenistischen Einfluss auf. So gibt es zum Beispiel eine Darstellung von Mithra, der wie der griechische Helios in einem Streitwagen abgebildet ist. Dabei wird aber schon der Streitwagen schon nicht mehr ganz richtig dargestellt. Ja, also man hat sich schon vom Ursprung entfernt. Und interessanterweise sind viele dieser zoroastrischen Götter, also in ihren Darstellungen, zoroastrischen Texten nachempfunden. Das heißt, sie werden so dargestellt, wie sie in Texten konkret beschrieben werden. Und einige zoroastrische Götter erinnern in ihrer Ikonografie, aber auch gleichzeitig an ihren indischen Entsprechungen. Es gab einen starken ökonomischen und ikonografischen Austausch zwischen Sogdien und Indien. Und so gibt es auch viele Götterdarstellungen mit vier Armen. Und hier sieht man ja klar den indischen Einfluss. Und das gerade mit den vier Armen ist auch deshalb interessant, weil eigentlich im Zoroastrismus alle Formen von Missbildungen als arimanisch galten. Ja, das heißt, Ahriman oder altpersisch Angramainyu war ja das böse Prinzip. Und mit dem wurden eben alle Missbildungen assoziiert. Aber anscheinend war hier der indische Einfluss stärker, dass man das trotzdem übernommen hat. Es gab auch iranisch-indische Götter, die Doppelnamen trugen. Und diese orientierten sich ikonografisch an iranische oder indische Traditionen, wobei je nach Gottheit mal das eine, mal das andere Element überwog. Und es gab auch Darstellungen bzw. Figuren von Amesha-Spentas, also von göttlichen Wesenheiten, die es im Zoroastrismus gab. Und deren Aussehen war dann allein von zoroastrischen Texten inspiriert, ohne dass äußere Einflüsse erkennbar waren. Okay, soweit zum Pantheon. Was den Klerus anbetrifft, spielten die Priester in Zentralasien anscheinend keine so große Rolle wie die Magi im Iran, also die Priester im Iran. Zumindest soweit wir das aus baktrischen und sogdischen Texten entnehmen können. In sogdischen Texten werden zwei Kategorien von Priestern erwähnt. Den Vagnapad, also der Herr des Tempels. Und das war ein Ausdruck, der im sassanidischen Iran unbekannt war und stattdessen nur in einigen manichäischen Texten erwähnt wird, wo er dann dort aber Götzenpriester hieß. Aber es gab eine Entsprechung für dieses Amt im Armenischen, also in der armenischen Sprache, und dort hieß das Amt Vagnapad. Ja, man sieht die Ähnlichkeit. Und dabei handelte es sich um eine Entlehnung aus dem Parthischen. Und auch im Mittelindischen gibt es eine Entsprechung, nämlich den Vakanapati oder Vakanapati. Und dieser Begriff war wiederum aus dem Baktrischen entlehnt. Und dort wurde der Ausdruck für Priester benutzt, die ein Priester des Tempels waren, das Kultbilder hatte. Also anders als jetzt bei Feuertempeln, ja, wo man normalerweise die Bilder weniger hat. Und das andere Priesteramt, das es noch gab, war der Mokpat. Das war die Entsprechung zum Mobat. Ja, den kennen wir ja. Wobei es hier nur einen einzigen gegeben zu haben scheint. Und da es keine übergeordnete Struktur gab, jenseits der verschiedenen eben zentralasiatischen Fürstentümer, war der Mokpat wohl auch der oberste Priester. Ja, das heißt, es gab keinen Mobat an Mobat. Was die Ehe im zoroastrischen Zentralasien betraf, gibt es in nicht-zoroastrischen Texten Hinweise auf die Inzestehe. Hierbei sollen auch Söhne ihre Mütter geheiratet haben. Also sehr ödipal. Oder eben Brüder und Schwestern. Wobei ich persönlich finde irgendwie die Vorstellung, die Mutter zu heiraten, irgendwie noch ein bisschen widerlicher als die Schwester. Es ist auch ein bisschen seltsam.
Aber das stimmt ja nicht, oder?
Wie es nur, dass es in Texten erwähnt wird. Es ist jetzt leider schwierig, das jetzt irgendwie zu rekonstruieren, also weil wir eben das in eigenen Texten nicht so haben. Aber es wirkt schon komisch, denn es gab ja zwar das Prinzip der Ersatzehe, aber das wurde ja eigentlich nur eingesetzt, wenn es keinen männlichen Erben gab. Aber wenn du einen Sohn hast, dann ergibt es ja keinen Sinn. Das müsste dann eine reguläre Ehe sein, was aber schon ein bisschen komisch ist. Also deswegen
wird auf diese Weise ein anderes Familienmitglied als Sohn adoptiert?
Ah, das ist interessant.
Und dadurch ist natürlich nicht wirklich seine Mutter.
Es ist eine komische Konstruktion. Und wie gesagt, es ist halt immer dieses, bei dem Volk gibt es diese seltsamen Riten. Und deswegen ist es halt immer schwierig, wenn du nur Fremdquellen hast. Und das hatten wir ja auch bei griechischen Quellen schon, dass da auch schon Missverständnisse existiert haben. Mit, dass die Kollegen sich die Frauen teilen. Da gab es auch die Vorstellung, wo wir aber aus zoroastrischen Texten tatsächlich wissen, dass das nicht gestimmt hat. Also deswegen immer schwierig. Aber gleichzeitig in Cis-Ehe gab es dann schon, und das wissen wir auch aus den zoroastrischen Quellen. Also, ja, sehr schwer. Kommen wir jetzt zum letzten Thema für die Folge. Und was wäre ein passender Abschluss als Begräbnisriten? Wohl ab dem 3. Jahrhundert nach Christus begann man die Knochen von Verstorbenen in Ossuarien zu sammeln. Also Ossuarien kommt vom lateinischen Wort für Knochen und es waren eben spezielle Behälter, die man für Knochen hatte. Und in Zentralasien hat man tragbare Behälter benutzt. Während im Iran wiederum eher Kammern in Höhlen benutzt wurden. Diese Behälter waren dann etwa 60 cm lang und wurden dann in Familienmausoleen oder in nicht bewohnten Häusern untergebracht. Und diese Stätten lagen dabei außerhalb des Wohnbereiches der Stadt. Es gab aber auch die Praxis, die Leichen ins Mausoleum zu bringen, bis dann nur noch die Knochen übrig waren und dann erst hat man die Knochen gesammelt. Und in Baktrien brachten die Nomaden wiederum dann auch nochmal eigene Riten mit. Und diese Ossuarien konnten dann natürlich auch Bilder von Göttern enthalten oder von Gestalten, die mit dem Jenseits in Verbindung standen.
Ja, wenn es diese Praxis gibt, erst die Leichen ins Mausoleum zu bringen, bis sie dann bis auf die Knochen verwest sind, dann muss es auch einen gegeben haben, der regelmäßig nachgeschaut hat.
Ja, das stimmt im Prinzip. Jetzt wird es mich interessieren, wie lange dauert das, der Verwesungsprozess? Natürlich, ich glaube, in einer frischen Luft wird es wahrscheinlich schneller. Aber und ja, oder es gab ja auch, wir haben ja das mit diesen Türmen der Stille erwähnt, die auch zugänglich waren für Raubvögel zum Beispiel. Und es wird ja auch bis heute benutzt tatsächlich, soweit ich weiß, bei den Parsen, dass sie halt bestimmte Vögel das fressen. Und
ja, wie interessant, weil in anderen Kulturen wird man das wahrscheinlich als Respektlosigkeit gegenüber den sterblichen Überresten.
Ja, total. Also, wobei, wenn man drüber nachdenkt, es hat auch ein bisschen was Willkürliches. Denn wenn du es begraben wirst, wirst du ja auch gefressen. Aber von anderen Tieren, oder?
Ja, es gibt ja ganze Theaterstücke, wo es nur darum geht, dass jemand begraben werden muss, nicht wahr?
Genau, genau. Und wie wir aus den Bonusfolgen wissen, wenn jemand nicht richtig begraben wird, dann spukt er. Mhm. Okay. Zum Schluss schlagen wir noch einmal eine Brücke zum Anfang der Folge. Wir haben heute wieder eine andere Form des Zoroastrismus gesehen, der aber zweifellos auch ein richtiger Zoroastrismus war, auch wenn er sich teilweise stark vom iranischen Zoroastrismus unterschied. Nicht zuletzt bei einigen Praktiken und vor allem der Ikonografie haben wir diese Unterschiede gesehen. Und diese Unterschiede waren natürlich schon den Zeitgenossen aufgefallen. In sassanidischen Quellen galt Sogdien als altehrwürdiges zoroastrisches Königreich, aus dem Zarathustra selbst stammte. Jedoch, so die sassanidische Vorstellung, war er dann während der Tyrannei des Afrasiab korrumpiert worden und weshalb dann Feuertempel angeblich in Götzentempel umgewandelt worden seien. Also die Feuertempel mit den Götterstatuen mit starken außerzoroastrischen Elementen wurden dann eben als Götzentempel gesehen. Und vielleicht sehen wir auch hier, dass die Araber das übernommen hatten, wobei sie dann praktisch iranische Vorstellungen oder Konzepte übernommen hatten. Und das Lustige an dieser Lesart war, dass der böse Afrasiab in Wirklichkeit wohl wahrscheinlich vor Zarathustra gelebt hatte, weshalb er ihn eigentlich schwer korrumpiert haben kann. Aber wir hatten ja aber auch gesehen, die Datierung von Zarathustra war ja auch wiederum sehr schwierig. Also da haben wir einfach so viele verschiedene Angaben. Und in chinesischen Quellen hat man die Andersartigkeit des zentralasiatischen bzw. sogdischen Zoroastrismus ebenfalls gesehen, ja, im Vergleich zu dem iranischen. Und für den Zoroastrismus der Sogdier und Baktrier benutzte man sogar einen eigenen Ausdruck, nämlich Religion oder Kult des Himmels, während die Religion Irans nannte man Religion des Himmels und des Feuers. Vielleicht kam das daher, dass der traditionelle Feuertempel in Zentralasien weniger prominent war. Okay, das war's für die heutige Folge. Nächste Folge beenden wir mit einer kurzen Folge die Geschichte des Zoroastrismus. Wir werden uns dabei mit dem Zoroastrismus im Fernen Osten beschäftigen. Wie immer hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Dann lasst doch ein Like da oder ein Abo oder ein Trinkgeld bei Coffee. Ansonsten bis zum nächsten Mal.
Bis zur nächsten Folge.
Okay. In dieser Folge gab es übrigens wieder einige Alternativvorschläge von LibreOffice. Aber weil ein YouTube-Kommentar mal meinte, das lenkt zu sehr ab, mache ich das einfach, dass ich das hinter die Musik packe.
Ja, das ist vielleicht passender.
Und bei Kushan, also das Reich der Kushan, da hat mir LibreOffice die Kusshand vorgeschlagen. Okay. Das Reich der Kusshand.
Das ist in Österreich-Ungarn.
Stimmt. Für den Gott Serapis hat er mit Rapiers vorgeschlagen oder Pisser, was sehr ungöttlich ist. Und auch sehr interessant, zu guter Letzt, hat er mir für Hunneninvasion Qualleninvasion vorgeschlagen.
Quallen?
Ja.
Naja, also, beides ist sehr unangenehm wahrscheinlich.
Ja. Mich hat es eigentlich gewundert, dass der Hunneninvasion nicht kennt, aber Qualleninvasion.
Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal an einem Strand warst, wo es eine Qualleninvasion gab. Ich war mal und das ist nicht angenehm.
Oh, okay. Ah, das habe ich zum Glück noch nicht erlebt.